Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Wir sprechen heute über einen Fall, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Es gibt ein Buch über ihn, aber auch einen Film, der immer mal wieder im ZDF gesendet wird. Vielleicht kennen Sie also diesen Fall, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über einen mörderischen Einbrecher in Buß. Ein Verbrechen, das sich vor mehr als 10 Jahren abspielte. Mein Name ist Sarah Umler und mit mir im Studio sitzen heute gleich 2 Gäste, und zwar diejenigen, die den Fall damals lösten. Kriminalhauptkommissar Bernd Juchims und Oberstaatsanwalt Christian Nassiri. Gehen wir ganz an den Anfang des Falls. Da vor allen Dingen einige Fragen an Sie, Herr Juchims. An einem Tag im Dezember 2012 kommt es in Buß zu einem schlimmen Verbrechen. Was passiert denn an diesem Tag?
Also es war der 12.12.2012, wurde mir von meiner Dienststelle mitgeteilt, etwa um die Mittagszeit, dass es in Buß zu einem Tötungsdelikt gekommen ist. Kollegen der örtlichen Dienststelle waren dort schon vor Ort und ich bin anschließend ebenfalls zu dem Tatort dorthin gefahren.
Sie fahren also zu dem Tatort in Buß. Welche Infos hatten Sie denn? Was haben die Kollegen Ihnen gesagt, was Sie vor Ort erwartet?
Also die Kollegen haben mir berichtet, dass in der Wohnung ein älterer Mann tot aufgefunden wurde. Er war von seiner Ehefrau aufgefunden worden, die an diesem Morgen das gemeinsame Haus verlassen hatte mit ihrer Tochter. Und als sie zurückgekommen ist, fand sie ihren Ehemann tot im Wohnzimmer liegend vor und hat dann Notarztwagen und auch die Polizei benachrichtigt. Als ich vor Ort kam, waren bereits die Kollegen von der Spurensicherung vor Ort, die mir dann noch einmal den engeren Tatort, also sprich den Leichenfundort, zeigten und dann dort ihre Arbeit fortgesetzt haben. Und für mich begann dann, wie das üblich ist in solchen Fällen, halt eben die entsprechenden Ermittlungen. Was ist hier vorgefallen oder was könnte hier passiert sein?
Bevor wir auf die Ermittlungen eingehen, schauen wir uns doch den Tatort nochmal genauer an. Sie wurden also über ein Verbrechen informiert. Sie wissen, dass ein Mann gestorben ist. Und als Sie zu dem Tatort fahren, zeigen Ihnen die Kollegen von der Spurensicherung den Ort, an dem die Leiche des Mannes gefunden wurde. Können Sie genauer darauf eingehen? Was ist denn mit ihm überhaupt passiert? In welchem Zustand fanden Sie denn das Opfer?
Der ältere Mann, es handelte sich hier um den Hausbesitzer Wolfgang R., ist offensichtlich in seinem Wohnhaus in den frühen Morgenstunden überrascht worden, nachdem seine Ehefrau, wie gesagt, mit der gemeinsamen Tochter das Haus bereits verlassen hatte. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch die Läden des Hauses geschlossen und ist vermutlich dann, während er schon wach war und in sich im Untergeschoss im Wohnbereich seiner Wohnung bewegt hat, mit dem oder den Tätern zusammengetroffen. Es kam dann dort nach der Sachlage, wie sie sich zunächst am Anfang dargestellt hat, offensichtlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem oder den Tätern. Und bei dieser Auseinandersetzung ist der Mann dann durch Ersticken getötet worden.
Das heißt, ihm wurde ein Kissen ins Gesicht gedrückt oder was ist mit ihm passiert? Weiß man das?
Das konnte man zu Beginn nicht feststellen. Diese Dinge sind erst feststellbar im Rahmen einer späteren Obduktion des Leichnams. Aber im Ergebnis hat sich herausgestellt, dass er also vermutlich, man nennt es sogenanntes weiches Ersticken, also mit einem Gegenstand, der ihm auf das Gesicht gedrückt wurde, im Grunde genommen getötet wurde.
Also Sie finden jetzt da eine Leiche in der Wohnung. Wie geht man denn da vor als Ermittler? Ganz plump gefragt.
Zunächst ist es mal wichtig, mal das Opfer zu identifizieren, zweifelsfrei, um wen handelt es sich bei diesem Opfer. Und dann das komplette soziale Umfeld entsprechend aufzuarbeiten. Sprich also, wer gehört zu dem Opfer? Welche Kontakte hatte das Opfer? Gibt es im sozialen Umfeld irgendwelche Probleme? Gibt es Streitigkeiten oder ähnliche Dinge? Das ist zunächst schon mal die Routine, so wie die ganzen Ermittlungen halt eben anfangen.
Sie kontrollieren also das Umfeld des Opfers, also schauen nach möglichen Konflikten, und die Kollegen inspizieren vor allem den Tatort und schauen dort nach Hinweisen. Werden Sie denn in irgendeiner Weise dort schon fündig? Also gibt es irgendein Indiz, das zum Täter führt?
Also die Ergebnisse waren zunächst die, dass die Kollegen von der Spurensicherung natürlich dort jede Menge Spuren auch sichern. Fußabdruckspuren, Fingerabdrücke etc. pp. Und zu Beginn gilt es zunächst einmal, diese Spuren zu selektieren von Personen, die sich auch berechtigterweise in diesem Haus, in dieser Wohnung aufgehalten haben.
Also die Frau und
die Tochter. Frau, die Töchter, ja, Enkelkinder und so weiter und so fort. Was von vornherein sehr klar war, ist, dass die Täter sich zu Beginn der Tat an die Rückseite des Hauses begeben haben, über eine Einfahrt, und dort eine Terrassentür mit Gewalt geöffnet haben. Also es waren Hebelspuren vorhanden, es war aber auch an dieser Scheibe ganz klar erkennbar, dass dort jemand mit einem Fuß dagegen getreten hatte, um diese Tür letztendlich zu öffnen.
Hebelspuren, gewaltvolles Auftreten einer Tür klingt also erstmal nach einem klassischen Einbruch.
Genau, ja, also sowohl die Zeit, um die es hier ging, also die Tageszeit, ja, in den frühen Morgenstunden, als auch der Umstand, dass dort gewaltsam eingebrochen wurde, deutete also auf einen sogenannten Tageswohnungseinbruch auch hin.
Okay, es spricht also erstmal alles für einen Wohnungseinbruch. Der oder die Täter stammen also vermutlich nicht aus dem sozialen Umfeld des Opfers. Solche Fälle sind schwieriger zu ermitteln, heißt es zumindest immer, weil es eben nicht direkt einen Tatverdächtigen gibt. Wie geht man denn dann überhaupt weiter vor? Gab es noch etwas Auffälliges in der Umgebung des Tatorts?
Es gab ungefähr 100 Meter unterhalb dieses Tatanwesens, wie ich es mal nennen möchte, ein Wohnhaus, wo sich sehr viele rumänische Staatsbürger aufhielten, auch mit ständig wechselnden Personen. Also Personen, die dort nur für einen kurzen Zeitraum sind, etc. pp. Und es gab damals eine sogenannte Ermittlungsgruppe, die sich insbesondere mit diesem Phänomen des Tageswohnungseinbruchs befasste. Ja. Und insofern war die Nähe des Tatortes zu diesem Wohnanwesen mit den dortigen Bewohnern auch zumindest mal ein vager Verdacht, hier könnte ein Zusammenhang bestehen.
Mhm. Können Sie ein bisschen näher auf dieses Haus eingehen? Wer lebte denn da?
Also in diesem Haus lebte grundsätzlich eine Familie mit Mann, Frau, mit drei Kindern mit festem Wohnsitz, und sie waren quasi auch so eine Anlaufstelle für Personen, die aus Rumänien stammten, die also hier entweder durchgereist sind oder hier für kurze Zeit eine Bleibe suchten und dort halt eben, weil man sich kennt, weil die entsprechenden Kontakte bestehen, oftmals auch aus dem Heimatland. Und dann ist das so eine Anlaufadresse, wo man halt eben für eine gewisse Zeit, ich will mal sagen, unterkommen kann.
Okay, das heißt, in den Hochzeiten waren dann wie viele Leute in diesem Haus?
Also in Hochzeiten waren dort zwischen 15 und 20 Personen, die sich dort aufgehalten haben.
Okay, also eine große Anzahl an Menschen, die auch theoretisch dann eben auch Verdächtige sein können.
Richtig.
Die Leute, die dort kurzzeitig gelebt haben, waren also am Durchreisen oder haben hier kurz in der Region gearbeitet. Da ist es wahrscheinlich auch schwieriger, diese Menschen nochmal ausfindig zu machen. Vor allem diejenigen, die zum Tatzeitpunkt dort gewohnt haben.
Das ist richtig, zumal sie dort, wenn sie dort als Polizeibeamter hinkommen, nicht unbedingt auf offene Türen stoßen. Man ist der Polizei sehr reserviert gegenüber. Ja, hier war es so, dass es zunächst einmal galt, welcher mögliche Personenkreis hat sich in dem fraglichen Zeitraum, sprich zu diesem Tatzeitraum, dort aufgehalten. Das war zunächst das Ziel der Ermittlungen. Und hier kamen einem die Ermittlungen der Kollegen der Ermittlungsgruppe zu Hilfe, weil die über einen längeren Zeitraum bereits dieses Objekt mit den dortigen Bewohnern, ich möchte mal sagen, im Visier hatten. Ja, und so konnte man schon auf einen gewissen Personenkreis zurückgreifen. Man hatte schon mal Personalien, Personen, die man ansprechen kann, Personen, die man als Zeuge vernehmen kann. Und so kam es dann, dass man zunächst mal versucht hat, den Personenkreis für den tatkritischen Zeitraum dort zu verifizieren.
Und nun kommt es also zur Zusammenarbeit von Ihnen beiden, Herr Juchims und Herr Nasiri. Sie führen also diese Ermittlungen rund um diesen Einbruch in Buß mit diesem getöteten älteren Mann, Herr Juchims. Und Sie, Herr Nasiri, leiten diese Ermittlungsgruppe, die sich mit organisierter Kriminalität beschäftigt. Und im Fokus dieser Ermittlungen stehen eine Gruppierung rumänischer Einbrecher und eben dieses benachbarte Wohnhaus zu dem Tatort in Buß. in dem ja viele Wanderarbeiter und eben Menschen auf der Durchreise untergekommen sind. Und dort gibt es nun also den Verdacht, dass Personen aus diesem Haus diesen Einbruch, der eben diesem Rentner das Leben gekostet hat, begangen haben könnten. Können Sie auf diese Menschen, die dort gelebt haben, vielleicht nochmal näher eingehen, Herr Nasiri? Was haben Ihre Ermittlungen dort überhaupt ergeben?
Wir hatten auch schon gegen verschiedene Personen, die dort im Aufenthalt waren, auch ermittelt und auch Ermittlungsmaßnahmen getroffen. Auch Telefonüberwachungsmaßnahmen standen zu der Zeit auch gegen diese Personen. Und wir hatten dann, nachdem sich dieser Mord ereignet hatte, dann später auch noch zu den übrigen Personen, die dort anwesend waren, auch Ermittlungen zu den Vorstrafen durchgeführt und haben dort festgestellt, dass diese Personen eben allesamt schon erheblich im Bereich der Raubkriminalität, der Einbruchskriminalität, aber auch im Bereich Mord in Erscheinung getreten sind in Rumänien. Also bestand schon ein gewisser Verdachtsgrad, dass diese Personen auch als Täter in Betracht kommen könnten. Wer natürlich, war uns nicht klar, aber diese Personen waren, wie Herr Jochims schon gesagt hat, natürlich dadurch in den Fokus geraten, weil diese Personen eben in der Vergangenheit schon einschlägig in Erscheinung getreten sind.
Okay, aber ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn das wirklich Leute sind, eben die schon vorbestraft sind, die wollen ja nicht unbedingt direkt reden, oder wie war das?
Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Wie ich bereits eben ja schon erwähnt habe, die legen nicht unbedingt Wert auf engen Kontakt mit der Polizei oder den Ermittlungsbehörden überhaupt. Aber oftmals ist es so, dass diese Personen, wie Herr Nasiri ja schon gesagt hat, bereits mit Maßnahmen belegt sind. Da gibt es Haftbefehle, ausstehende Haftbefehle etc. pp. Und es ist eigentlich so, dass wenn Sie an so eine Person herantreten, Sie sich oftmals auch, wenn Sie mit der Polizei oder mit den Ermittlungsbehörden kooperiert, auch irgendwo einen Vorteil für ihr späteres Verfahren verspricht. Da sollte nicht der Eindruck entstehen, dass hier irgendwo ein Deal gemacht werden kann, aber Sie wissen durch Ihre einschlägigen Erfahrungen auch, dass wenn man sich geständig zeigt, wenn man als Zeuge für die Polizei tätig ist, dass man sich hier durchaus auch für ein späteres Hauptverfahren möglicherweise einen Vorteil erarbeiten kann.
Und dann haben Sie eben auch welche gefunden, die tatsächlich reden wollten.
Richtig.
Konnten Sie dann rekonstruieren, was da an diesem 12. Dezember überhaupt an diesem Haus los war?
Nein, das konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern wir mussten einen, würde man sagen, Umweg gehen. Ja? Zunächst war es wichtig, dass man nochmal den Personenkreis, den man hier versucht hat zu verifizieren, auch nochmal durch andere Zeugenaussagen belegen kann, ja? Sodass sie zum guten Schluss ihrer Ermittlung sagen können, okay, ich weiß, in dem Zeitraum XY waren die und die Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dort anwesend. Dann ist es so, dass sie versuchen zu ermitteln, haben diese Personen, während sie dort waren, andere Straftaten begangen? Ja, weil hier ist der Weg einfacher, als wenn sie an jemanden herantreten und ihn mal grundsätzlich unter Verdacht stellen, er hätte ein Tötungsdelikt begangen. Da werden sie kaum irgendeine Kooperation noch finden, weil hier gibt es keine Verhandlungsbasis mehr für irgendwelche, will ich mal sagen, Vorteile in einem späteren Verfahren. Also gehen sie einen gewissen Umweg. Das heißt, wir gingen damals den Weg über die Tageswohnungseinbrüche. Können wir den Personenkreis, der zur Tatzeit dort wohnhaft war, unter Umständen andere Straftaten nachweisen? Ja. Wer ist bereit, dort mit uns zu reden? Was erfahren wir, um dann, um es so zum Ausdruck zu bringen, die Schlinge um einen möglichen Täter oder Täterkreis auch enger ziehen zu können?
Und wer war denn dann bereit, mit Ihnen zu reden?
Also aus dieser Gruppe gab es zwei, drei Leute, die mehr oder weniger bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten. Eine Person hat sich nachher auch von sich aus angeboten, indem er sagte, ob er sich hier für sein anstehendes Verfahren besser stellen kann, wenn er mit uns zusammenarbeitet. Er hat dann auch noch Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt gehalten und hat dann letztendlich den Entschluss gefasst, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das lief dann so, dass wir mit ihm Tatorte aufgesucht haben, die er uns gezeigt hat. Wir haben dann überprüft, gab es dort diese Tatorte. Entsprechend auch, wer war bei diesen Taten anwesend, wer hat dort mitgearbeitet, was wurde gestohlen, und haben quasi über diese Art und Weise dann diese Straftaten und auch die Täter, die sie begangen haben, verifizieren können.
Um es genau zu verstehen, Sie haben von denjenigen, die mit Ihnen zusammenarbeiten wollten, Infos wo, wann, wie eingebrochen wurde. Und Sie sind dann dorthin und haben das kontrolliert?
Richtig.
Und nach gibt es tatsächlich Hinweise, wer diese Tat im Nachbarhaus, bei dem der Rentner eben ums Leben kam, begangen haben könnte. Wer waren denn die Tatverdächtigen, Herr Jochems?
Es waren zwei Bewohner aus diesem Haus. Ich muss an dieser Stelle noch erwähnen, dass die Ehefrau, als sie morgens das Haus verlassen hatte mit ihrer Tochter und wegfuhr zu ihr nach Hause, dass sie aussagte, sie habe zwei Personen gesehen, die aus Richtung dieses Hauses gekommen sind. Sie konnte aber lediglich sagen, es waren zwei Personen und keine näheren Angaben dazu machen. Des Weiteren wurden neben diesen Ermittlungen, was die Einbrüche betrifft, auch die Personen weiter überprüft. Gibt es irgendwelche Hinweise aus Straftaten in Deutschland, an anderen Ländern etc. pp. Und nachdem sich das dann auf eine gewisse oder auf zwei Personen konzentriert hatte, war es natürlich wichtig zu wissen, was wissen wir jetzt über diese beiden. Und insofern konnte durch die Ermittlungen festgestellt werden, dass einer dieser beiden Personen bei einem Grenzübertritt von Deutschland nach Dänemark kontrolliert worden war von der Bundespolizei. Und zunächst war nicht klar, es war eine Personengruppe von etwa 5 Leuten, die in diesem Fahrzeug saßen. Die sind dort kontrolliert worden, aber es gab keinen Grund, sie in irgendeiner Form festzuhalten oder andere Maßnahmen gegen sie zu treffen. Aber sie standen nachher im Verdacht, dass es in Dänemark zu einem Einbruch mit einem Tötungsdelikt gekommen wäre. Und eine dieser Personen aus dem Fahrzeug passte auf eine der Personen, die wir hier im Visier hatten. Es gab da auch Personalien, die nicht ganz miteinander übereinstimmten, aber letztendlich war es so, dass die Ermittlungen hierzu dazu führten, dass es unsere Person war, die sich also zum Tatzeitpunkt auch hier in dem Anwesen aufgehalten hat.
Dieser Verdächtige ist also einschlägig vorbestraft und hier wird ihm auch noch ein Tötungsdelikt in Dänemark vorgeworfen. Das passiert alles nach der Tat in Buß. Das heißt, der Verdächtige hält sich nicht mehr in Buß, auch nicht mehr im Saarland auf. Wie kommen Sie denn jetzt überhaupt an diese Person?
Na gut, sie waren immer in Dänemark, ne? Die sind also ausgereist, wieder eingereist und haben sich dann also auch weiter bewegt. In Tschechien war er, glaube ich, unterwegs, er war in der Schweiz unterwegs. Ja? Und Überprüfungen haben dann ergeben, dass diese Person in der Schweiz festgenommen worden war. Und zwar nachdem sie auf offener Straße einen Raubüberfall begangen hat. Ich glaube, es war eine ältere Dame. Es gab, glaube ich, 2 Taten dort unten und von den Schweizer Kollegen dort also auch festgenommen und inhaftiert worden ist.
Das heißt, der Verdächtige sitzt in der Schweiz in Haft. Aber ihm wird hier auch ein Tötungsdelikt in Buß vorgeworfen, beziehungsweise er wird verdächtigt, den Rentner in Buß getötet zu haben. Wie funktioniert das denn? Liefert die Schweiz ihn aus? Herr Nasiri, das können Sie wahrscheinlich besser beantworten.
Es war ja jetzt so, dass der Verdachtsgrad gegen diese verdächtige Person, also Kostel R. noch nicht derart stark war. Also der Verdachtsgrad war im Stadium eines Anfangsverdachts gewesen.
Okay, das heißt ja, Kostel R. wird also nicht ausgeliefert, weil es, wie Sie sagen, nur ein Anfangsverdacht ist. Können Sie vielleicht nochmal sagen, was spricht denn gegen Kostel R. und wer ist der andere Verdächtige?
Der Herr Jochems hat es ja geschildert, es wurden 2 Personen gesehen, wie sie sich vom Tatanwesen wegbewegt hatten. Und eine Flasche wurde dort sichergestellt in Tatortnähe und dort war DNA von einem der beiden Personen, die sich dort wegbewegt hatten, detektiert worden. Madeline R. und Kostel R. Also die beiden Personen waren bei uns im Fokus der Ermittlungen, weil sie eben aufgrund von Aussagen in Verdacht geraten sind, zum tatkritischen Zeitpunkt an dem Haus vorbeigegangen zu sein.
Okay, die beiden sind also an dem Haus vorbeigegangen. Aber was sprach denn noch gegen Kostel R. und Madeline R.?
Dann hatten wir eben noch diese Meldung aus Dänemark, dass Kostel R. auch verdächtig war, einen Einbruchsdiebstahl mit Tötungsdelikt begangen zu haben in Dänemark. Insofern hatte sich dieser Verdachtsgrad ein bisschen verstärkt, weil er jedenfalls einer Gruppierung angehörte, die solcherlei Taten begangen haben. Und dann haben die weiteren Ermittlungen ergeben, dass eine Person, die mit Kostel R., der bei uns verdächtig war, auch im Auto saß in Dänemark, verhaftet wurde in Berlin. Auch
wegen eines Mordes nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und wir hatten also die Verdachtslage dahingehend, dass diese beiden hier als Täter in Betracht kommen können. Und wir hatten diesen Täter Kostel R. Punkt, der im Fahrzeug saß mit einer Gruppierung von Personen, die sich, ich sag's mal, bandenmäßig spezialisiert haben auf gewalttätige Wohnungseinbrüche.
Viele Indizien, die also für Kostel R. als Täter sprechen.
Die Verdachtslage reicht jetzt aber nicht aus, um Kostel R. Punkt aus der Schweiz ausgeliefert zu bekommen, weil der Verdachtsgrad einfach nicht ausreichte, um einen Haftbefehl zu erwirken. Dann war unsere Überlegung, was geht in den Tätern vor? Kostel R. Punkt war längere Zeit unterwegs gewesen mit Julian I. Punkt und hat mit diesem auch gemeinsam Raubüberfälle begangen. Er hat Raubüberfälle begangen in München zum Nachteil eines Rentners. Er hat einen Raubüberfall begangen in Prag zum Nachteil eines Rentners gemeinsam mit Julian I. Punkt und auch in der Schweiz zwei Raubüberfälle. Und zwar sind die dort so vorgegangen, dass die Rentner abgepasst haben, die gerade Geld abgehoben haben. Und dann war Kostel R. Punkt derjenige, der, das steht auch später im Urteil des Landgerichts Saarbrücken, der Mann fürs Grobe war und der diese Personen dann zusammengeschlagen hatte und das Geld weggenommen hat. Und dann war die Überlegung, könnte es nicht so gewesen sein, dass Julian I. Punkt gemeinsam mit Kostel R. Punkt unterwegs war und beide auch über die Taten gesprochen haben könnten, also auch über die Tat hier in Saarbrücken. Julian I. Punkt war zwar auf keinen Fall im Saarland zur Tatzeit, das konnten wir ausschließen, aber nach der Tat im Jahr 2013 waren die jedenfalls über mehrere Monate zusammen unterwegs. Also war unsere Überlegung, wie könnten wir an eine Aussage kommen oder könnte es vielleicht sein, dass die beiden über die Tat hier in Buß gesprochen haben können. Das war im Prinzip so ein Stochern im Nebel und wir haben uns dann dazu entschlossen, Julian I. Punkt in der JVA Moabit in Berlin zu vernehmen und das sollte sich dann später als der ganz entscheidende Durchbruch im Rahmen dieser Ermittlungen sein. Also der Juchems war dann gemeinsam mit einer Kollegin nach Berlin gefahren, um den Julian I. Punkt zu vernehmen. Um das vorwegzunehmen, das war der Durchbruch im Prinzip in diesem Verfahren.
Es ist der Durchbruch in diesem Verfahren. Ja, Herr Juchems, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor. Wollte denn dieser Julian I. überhaupt über den verdächtigen Kostel R. sprechen?
Nein, das wollte er nicht. Er war auch sehr überrascht, dass wir dort erschienen sind. Wir waren dort. Das Problem ist, er sprach kein Deutsch. Ne? Man muss also schon einen Sprachmittler mit einbeziehen. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn Sie sich direkt mit jemandem unterhalten können, weil die Person, wenn sie Fragen stellen, immer wieder die Möglichkeit hat, zu überlegen, nachzudenken. Allerdings ist es uns gelungen, nachdem er am Anfang so eine Art, ja, man kann schon sagen, eine Verweigerungshaltung eingenommen hat, dass er dann doch mit uns redete. Und es stellte sich dann heraus, dass es in Rumänien zwischen Kostel R. und ihm ein Treffen gab, auch mit den jeweiligen beiden Frauen. Und dass Kostel R. einen Anruf bekam von einer Person und den Julian I. dann fragte, kannst du mich zu der Örtlichkeit fahren? Das hat er dann auch getan. Die beiden Frauen und er selbst sind im Fahrzeug sitzen geblieben. Kostel R., unser späterer Täter, ist ausgestiegen und hat sich dort mit einem Mann getroffen. Dieses Treffen hat er also ziemlich genau beschrieben. Er hat beschrieben, wie er gekleidet war, also eine Flasche Bier bei sich hatte, noch was getrunken hat, ist dann wieder in das Auto zurück. Und unsere Ermittlungen gaben dann, dass es sich hier um Mandalin R. handelte und Kostel R. und Mandalin R. waren die beiden, die zum Tatzeitpunkt also auch in der Nähe unseres Tatortes sich aufhielten und von Mandalin R. war auch an der von Herrn Nasiri genannten Flasche dessen DNA gefunden worden. So, jetzt hatten wir also so ein Zusammenhang zwischen Wohnhaus, zwei Personen, ja, den Weg, den sie morgens gehen, etc. pp. Und es ging jetzt darum, Mandalin R. hierher nach Deutschland zu bekommen, um ihn dann entsprechend zu vernehmen. Das ist uns auch gelungen. Er wurde von Rumänien an uns überstellt. Wir haben ihn in Frankfurt am Flughafen abgeholt, nachdem er hier angekommen war. Er ist hier gesucht worden wegen Tageswohnungseinbrüchen.
Mandalin R. wird also gesucht hier in Deutschland wegen Wohnungseinbrüchen und wird deshalb auch hierher ausgeliefert oder wie kann man sich das vorstellen?
Wobei eine Sache müsste ich noch ergänzen, das hatte der Herr Juchems noch nicht dargestellt. Diese Person in der JVA Moabit hat von diesem Treffen berichtet in Bukarest zwischen Mandalin R. und Kostel R. Und er berichtete da, gegenüber dem Herrn Juchems, dass der Kostel R-Punkt nach diesem Treffen ganz aufgeregt gewesen sei und gesagt hat, ja, wir haben da Scheiße gebaut. In Saarbrücken hat er es genannt. Wir sind dort gemeinsam eingebrochen in ein Wohnhaus und ich habe einen Mann auf den Rücken gelegt und habe mich draufgekniet und der ist möglicherweise gestorben dabei. Wir haben auch Beute gemacht und sind danach aus dem Haus rausgegangen. Und nach der Tat bin ich auch von der Polizei befragt worden.
Und wurde Kostel R. denn tatsächlich von der Polizei in Buß dann damals vernommen?
Das stimmte. Also der Kostel R-Punkt ist tatsächlich auch nach der Tat von der Polizei befragt worden. Also das war auch ein ganz entscheidender Hinweis, der hier von dem Julian I. Punkt kam. Also jetzt erstmals Angaben zur Tat, also zwar vom Hörensagen, weil Kostel R. Punkt ihm jetzt darüber berichtet hat. Aber wir hatten jetzt im ersten Moment auch keinen Zweifel daran, dass es so stattgefunden haben könnte. Also daraus ergab sich jetzt tatsächlich auch dringender Tatverdacht, sowohl gegen Madeline R. Punkt als auch gegen Kostel R. Punkt. Also wir hatten jetzt diese DNA-Spur an der Flasche gehabt, die den Madeline R. Punkt in Tatortnähe bringt. Wir hatten die Ehefrau des späteren Opfers, die gesagt hat, ich habe die zwei Personen gesehen, wie sie am Haus vorbeigekommen sind. Und ich hatte jetzt die Aussage von Julian I. Punkt, der eben ganz konkret gesagt hat, dass der Kostel R. ihm gegenüber von dieser Tat berichtet hatte, ne, dass jemand gestorben ist und so weiter. Also auf der Basis konnten wir dann auch einen Haftbefehl erwirken gegen beide, gegen Kostel R. Punkt und auch gegen Madeline R. Punkt. Und zu Ihrer Frage, wie wir dann an den Madeline R. Punkt gekommen sind, ganz einfach durch einen Haftbefehl, durch einen internationalen Haftbefehl. Er wurde dann in Rumänien, in Bukarest verhaftet und das geht dann im Zuge der Rechtshilfe und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, Deutschland und Rumänien, sehr, sehr reibungslos und sehr, sehr schnell. Er wird verhaftet und wurde dann innerhalb von kürzester Zeit dann auch an Deutschland ausgeliefert. Also so sind wir an den Madeline R. Punkt gekommen. Und Herr Juchems hat den Beschuldigten dann in Frankfurt am Flughafen übernommen und da kam es dann zum Gespräch zwischen beiden.
Ja, Herr Juchems, was hat denn dann Madeline R. überhaupt gesagt?
Auf der Fahrt von Frankfurt hierher hat er dann geredet. Man hat ihn gefragt, was er so in der Zeit gemacht hat und so weiter und so fort. Und er erzählte dann von sich aus plötzlich von diesem Treffen mit Kostel R. Und da war klar, dass die Person in Berlin Moabit die Geschichte nicht erfunden hatte, sondern dass es die Geschichte tatsächlich gegeben hat. Und somit war die Verbindung zwischen Kostel R. und Madeline R. gegeben. Es passte auch der Zeitpunkt, wo sie sich hier im Saarland aufgehalten haben, mit unserer Tatzeit überein. Es gab die DNA-Spur an dieser Flasche, die oberhalb des Tatortes außerhalb eines Hauses dort festgestellt wurde. Und somit hat sich also zumindest für uns als Polizei der Tatverdacht gegen diese beiden immer mehr verdichtet.
Und Madeline R. schildert nicht nur das Gespräch. Was erzählt er Ihnen denn noch, Herr Juchems?
Er hat uns dann in seiner Vernehmung erzählt, dass er und Kostel R. in den frühen Morgenstunden das Wohnanwesen, wo sich seine Landsleute und er aufhielten, verlassen hatten. Da gab es nachts eine Party. Auf dieser Party gab es dann Streit und die beiden haben, nachdem sie aufgefordert wurden, das Wohnanwesen verlassen, sind zusammen dann also auch die Straße hochgegangen. Und haben da quasi in den frühen Morgenstunden sind sie quasi auf die Ehefrau getroffen, die gerade in diesem Moment das Haus verlassen hat und das Fahrzeug ihrer Tochter eingestiegen ist. So, sie haben dann dort ihre Runden gedreht um den Wohnblock, sind dann wieder zurück und Madeline erzählte dann, dass er irgendwann Kostel R. zu ihm sagte, du, ich steige hier ein, da ist niemand zu Hause, weil die Läden waren noch unten. Madeline führte weiter aus, dass er gesagt hat, hör auf mit dem Quatsch, ja, aber Kostel habe sich davon nicht abhalten lassen. Er sagte, ich gehe wieder zurück, ich steige jetzt dort ein. Er selbst habe sich dann auf eine Bank in der Nähe eines anderen Anwesens dort gesessen, wo auch später diese Flasche gefunden wurde mit der DNA von ihm dran. Kostel sei alleine in das Haus gegangen und als er zurückgekommen sei, habe er ihm dann erzählt, dass er dort auf den Bewohner getroffen sei. Was er nicht gesagt hat, ist, dass er ihm die genauen Abläufe im Haus mitgeteilt hat. Also
was genau mit dem Bewohner passiert
genau.
ist.
Genau.
Okay. Ja,
das hat man dann erst einige Zeit später erfahren, als dort der Tote gefunden wurde, die Polizei dort vor Ort war und dann natürlich, was zu der Routine gehört, in der Nachbarschaft Befragungen durchgeführt hat. Und da hat man eigentlich mitbekommen, dass ein paar Häuser oberhalb dieses Anwesens, wo die Rumänen wohnten, dass dort ein Mann getötet worden ist bei diesem Einbruch.
Und das hat der Mandalin dann auch mitbekommen, dass da jemand tatsächlich gestorben ist?
Genau. Und da war ihm eigentlich klar gewesen, das muss Kostel gewesen sein, der ja in das Haus dort eingebrochen ist.
Okay, das heißt, er belastet wirklich den Kostel R und war Ihrem Eindruck zufolge auch glaubwürdig?
Ja, er war nach unserem Eindruck zufolge auch glaubwürdig. Ja. Ausschließen können sie grundsätzlich gar nichts. Allerdings gab es keine Hinweise innerhalb des Hauses, die darauf hingedeutet hätten, dass Madeline ebenfalls vor Ort war. Bei Kostel war das etwas anders. Ich hatte zu Beginn erwähnt, dass der Einbruch stattgefunden hat, indem man die rückwärtige Tür gewaltsam öffnete. An dieser Tür war eine Schuhabdruckspur, die sich vom Profil her also auch unmittelbar neben dem Toten auf dem Boden wiederfand. Und auch auf Gegenständen, die aus Schränken herausgeräumt wurden, Papiere, dort war diese Schuhabdruckspur auch drauf. Also gleiches Profilgleichheit. Auffallend an dieser Spur war, dass es eine Schuhgröße Nummer 39 war. Eigentlich eine Schuhgröße, die für, würde ich mal sagen, Männer eher selten ist. Und
ja.
Kostel R. war derjenige, der Schuhgröße 39 auch hatte. Die Schuhe haben wir zwar nie gefunden, weil in der Regel diese Gegenstände nach einer Tat entsorgt werden. Ja, weil man weiß, wie möglicherweise von der Polizei spurentechnisch da vorgegangen wird. Aber auffallend war, er hatte also auch diese relativ kleine Schuhgröße, sodass das auch passte. Auf Madeline selbst gab es innerhalb des Hauses keine konkreten Hinweise, dass er also bei dieser Tat anwesend war, sodass es aus unserer Sicht also auch keine Zweifel gab, ihm seine Ausführungen noch zu glauben.
Und die Flasche, die eben am dem anderen Anwesender stand, die sprach eben auch für seine
genau.
Aussage. Okay. Was hat denn der Kostel R. dann dazu gesagt? Hat er sich dazu äußern wollen, als er so belastet wurde?
Nichts.
Nichts,
er hat nichts
okay.
gesagt. Er war ja in der Schweiz inhaftiert. Wir sind dann zu den Kollegen in die Schweiz nach Basel gefahren. Kostel wurde uns gebracht. Wir selbst haben als deutsche Polizeibeamte dort keine Rechte, eine Vernehmung durchzuführen. Das wurde von einer Kollegin aus der Schweiz gemacht. Kostel war mit Anwalt dort anwesend und er hat eigentlich mit uns gar nicht geredet. Er hat also lediglich die formellen Dinge einer Anhörung, einer Vernehmung dort abgearbeitet. Ich durfte ihm dann eine Frage stellen, das war für mich die interessante Frage.
Und zwar?
Welche Schuhgröße haben Sie? Und er antwortete 39.
Wenn ich noch ganz kurz einhaken darf, also Madeline R. hat sehr, sehr detaillierte Angaben gemacht. Ne? Als ich das gelesen hatte, das war beispielsweise auch Angaben zu den entwendeten Zigaretten. Das war so eine auffällige Marke, die so aussah wie Marlboro, aber das war so eine Discountermarke. Aber genau diese Discountermarke hatte auch das Mordopfer geraucht und diese Bilder von den Zigaretten hatte man auch auf den Bildern aus der Wohnung gesehen. Und genau diese Zigaretten hatte Madeline auch beschrieben. Und er hat dann aber auch weitere Angaben noch gemacht. Er hat gesagt, was sie dann mit der Beute gemacht hatten. Also er hatte gesagt, nach der Tat ist er gemeinsam mit dem Kostel und einer weiteren Person in die Stadt gegangen, also ein paar Tage später. Und dort wurde dann der Schmuck in einem Verkaufsladen abgesetzt, ne, und zu Geld gemacht. Nur ein Schmuckstück sei nicht angekauft worden, weil es kein Echtgold war. Ja. Und da berichtete der Madeline dann, sie seien dann weggegangen und der Kostel hätte dieses Armband nochmal an sich genommen und hätte das dann am Bahnhof in einem Gullischacht versenkt. Ja, und diese Angaben, die der Madeline gemacht haben, die waren derart detailliert, was den Ablauf anging, dass wir uns sicher waren, okay, das ist erlebnisbasiert, das muss so gewesen sein und daraufhin wollten wir natürlich dem nachgehen, was mit diesem Armband passiert ist.
Das klingt wirklich sehr detailgenau. Von der Beute kann Kostel R. ein Armband nicht versetzen und dieses soll er in einen Kanalschacht am Saarbrücker Hauptbahnhof geworfen haben. Und Sie sind dann auf die Suche gegangen, Herr Nasiri?
Wir sind dann, ich meine, im Juli 2014, also mehr als anderthalb Jahre nach der Tat, dann einen Tag nach der Vernehmung von dem Madalin mit Mitarbeitern der ZKE dort zum Bahnhof gegangen und wollten uns vor Ort dann ein Bild davon machen, ob wir dieses Armband tatsächlich finden. Weil zu dem Armband war es auch noch so, da hat der Madalin gesagt, ja, das Armband, da stand vorne obendrauf ein Name. Und unten war auch ein Name graviert. Der Kostel hätte es dann so gemacht, um die Spuren zu verwischen, hätte er diesen Namen rausgestanzt, also mit Werkzeugen bearbeitet, dass man den Namen nicht mehr lesen konnte. Also auch mit diesem Detailwissen haben wir uns dann dorthin begeben, um eben nach der Beute zu suchen, auch anderthalb Jahre danach. Es war zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir noch was finden würden, aber das hat uns dann in dem Moment nicht mehr losgelassen und wir mussten dem nachgehen.
Ja, Herr Juchems, dann sind Sie dorthin und haben also nach diesem Armband gesucht. Wie lief das denn ab? Wo soll denn Kostel das Schmuckstück reingeworfen haben? Was sagte denn Madalin R. überhaupt genau?
Also um die Örtlichkeit zu beschreiben, er sagte, wenn man zum Bahnhof hochgeht, dort auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof, irgendwann hat Kostel sich dort gebückt und hat so gemacht, als würde er seine Schnürsenkel binden. Ich habe aber gesehen, er hat was in einen der Dohlenschächte dort geworfen. Ich fragte ihn dann, welcher, und dann sagte er, es könnte der erste, der zweite, also maximal der dritte könnte es sein. Gut, bin dann zunächst mal vor Ort, habe mir das angesehen. Es sind dann 14 Dohlenschächte dort. Ich habe mich dann mit Herrn Aseri in Verbindung gesetzt, habe ihm gesagt, du, ich war jetzt mal vor Ort. Ich besorge jemanden, der uns diese Schächte öffnet und dann werden wir nichtsdestotrotz dort suchen. Der erste Schacht wurde geöffnet. Wir sind dann abwechselnd hineingeklettert und wollten eigentlich schon nach dem dritten Schacht aufhören, weil wir gesagt haben, anderthalb Jahre später, da wird nichts mehr sein oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und dann haben wir uns doch noch entschlossen, Gott sei Dank, sagt, okay, wenn wir schon hier sind, wenn wir uns die Mühe schon machen, dann machen wir weiter. Und im vierten Schacht, der noch genau 40 Zentimeter tief war, weil dort so ein Auffangkorb drin hing, lag dieses Armband.
Anderthalb Jahre später.
Anderthalb Jahre später.
Wow, sowas kommt, ich würde jetzt mal sagen, sehr selten vor, dass man...
Das ist richtig, dann ja. Kann man sagen, das ist Kommissar Zufall.
Ja, auf jeden Fall, wow. Das heißt... Das hat eben auch darauf hingewiesen, dass Madalin die Wahrheit spricht.
Richtig. Ja, also ich habe das Schmuckstück ja noch mitgebracht heute. Man kann es ja jetzt leider nicht sehen.
Ja, aber wir haben auch ein Bild für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf saarbrücker-zeitung.de. Dort finden Sie einen Text über den Fall inklusive Bild des Armbands. Und auch in wenigen Tagen finden Sie das Foto auf unserem Instagram-Kanal.
Das war derart aufsehenerregend. Und sowas habe ich dann auch in meiner Berufslaufbahn nicht mehr erlebt. So ein Erfolg. Also wir haben ja doch sehr, sehr intensiv an diesem Fall gearbeitet und dann anderthalb Jahre nach der Tat noch dieses Beweisstück zu finden, das war schon ein großer Erfolg. Nichtsdestotrotz haben wir es natürlich weiter noch überprüft, weil es auch so war, dass die Ehefrau des Opfers dieses Schmuckstück auch gar nicht erwähnt hatte. Na, das war völlig neu eigentlich, dass der Madalin gesagt hatte, ja, wir hatten auch so dieses Armband von dem Opfer auch mitgenommen. Da haben wir dort weitere Befragungen durchgeführt in der Familie und auch Bilder beigezogen. Und dort sah man auch, wie das spätere Opfer dieses Armband auch am Arm getragen hatte. Und auch die Ehefrau bestätigte, ja, dieses Armband hat gefehlt. Und dieses Armband wurde dann auch kriminaltechnisch untersucht. Und man sieht es hier, dass tatsächlich bearbeitet wurde. Oben sollte der Vorname oder stand der Vorname der Ehefrau drauf. Der ist gar nicht mehr zu lesen. Der ist das hier weggestanzt. Und auf der Rückseite stand der Vorname des Mordopfers. Und auch hier ist der Name weggestanzt. Allerdings kann man auch ohne Mikroskop sehen, dass das G, das ist der letzte Buchstabe des Vornamens des Opfers, noch zu sehen ist. Und es wurde dann auch dieses Schmuckstück noch unter das Mikroskop gelegt und auch der vorletzte Buchstabe, das N, konnte damit sichtbar gemacht werden. Also da stimmte zu 100%, was der Madalin uns berichtet hatte. Also auf der Basis haben wir dann auch einen Haftbefehl gegen Kostel R. erwirkt und dann auch die Überstellung des Kostel R. aus der Schweiz nach Deutschland zur Durchführung der Hauptverhandlung hier in Saarbrücken gewirkt.
Kostel R. muss also nach Saarbrücken kommen wegen des Prozesses. Wurde er ausgeliefert? Mussten Sie ihn abholen? Und haben Sie ihn mit dem vergoldeten Armband dann konfrontiert?
In dem Zusammenhang haben wir ihn auch abgeholt am Grenzübergang in Basel oder am Grenzübergang Basel-Deutschland und hatten auch darauf gesetzt, dass möglicherweise wenn der Kostel R dieses Armband sieht, dass er möglicherweise dann die Tat gesteht oder Angaben dazu macht, weil die Beweislage ja doch jetzt erdrückend war. Wir hatten die Schuhspuren gehabt, die auf ihn passten an der Terrassentür. Wir hatten Schuhspuren neben dem Mordopfer und wir hatten Schuhspuren auf den Blättern, wo nach dem Diebesgut gesucht wurde. Ansonsten hatten wir keine Täterspuren im Bereich der Leiche. Wir hatten das Schmuckstück, also das war eine derart gute Beweislage, dass ich auch darauf gesetzt hatte, dass er das jetzt einräumt. War aber nicht so, sondern er hat im Prinzip die Rollen umgedreht und hat gesagt, ja, wer sagt denn, dass der Madalin nicht der Täter gewesen war? Ne? Und auf der Basis ist er dann hier auch nach Saarbrücken gebracht worden, wurde hier dem Landgericht zugeführt, das den Haftbefehl verkündet hatte. Und so kam es dann später auch zum Prozess gegen ihn.
Und vor Gericht hat er an seiner Version festgehalten und hat immer Madalin beschuldigt.
Ja, vor Gericht war es so, es waren insgesamt zwei Hauptverhandlungstage vor dem Schwurgericht hier in Saarbrücken. Es war auch so, dass der Madalin R-Punkt hier als Zeuge aufgetreten war, was durchaus selten ist. Also er war zu der Zeit wieder in Freiheit. Er hatte hier eine Bewährungsstrafe erhalten, hatte sich aber den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt und kam dann auch auf Ladung als Zeuge zum Prozess gegen den Kostel R-Punkt und hat hier auch nochmals detailliert es so dargestellt, wie es sich aus seiner Sicht abgespielt hatte. Der Julian I-Punkt war auch da, ist auch vorgeführt worden, der die Erstaussage gemacht hatte, dass der Kostel ihm gesagt hatte, dass er die Tat hier begangen hat. Vom Aussageverhalten war es so, dass der Kostel R-Punkt in seinem letzten Wort gesagt hatte, ja, es stimmt, ich habe die Tür eingetreten und dann war es so gewesen, dass der Madalin R-Punkt vorgeprescht sei, den Rentner dann überwältigt hätte, sich auf ihn gesetzt hätte und ihm, also dem Kostel R-Punkt, gesagt hätte, such jetzt alles ab nach Diebesgut. Und er wäre dann nach oben gegangen, hätte gesucht und als er runtergekommen wäre, hätte er gesehen, dass der Mann am Boden gelegen hätte und sich nicht mehr gerührt hätte. Und er wäre noch zu der Person gegangen, hätte am Hals gefühlt, ob er Puls hätte und sei dann fluchtartig vom Tatort weggestürmt.
Eine Tatversion, die nicht glaubwürdig ist, weil so viele Indizien gegen Kostel R sprechen. Hat er nie eingeräumt, dass er es getan hat?
Er hat die Tat nicht eingeräumt, bis heute nicht. Er hat allerdings, nachdem er dann wegen Raubes mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten verurteilt wurde, noch im Gerichtssaal Rechtsmittelverzicht erklärt. Das war durchaus eine Besonderheit.
Ja, auf jeden Fall. Also er wollte nicht in Revision gehen.
Nein, er wollte nicht in Revision gehen, ist auch nicht in Revision gegangen. Das wurde nach Ablauf der Rechtsmittelfrist, weil die Nebenklagevertretung hätte noch theoretisch in Revision gehen können. Aber nach einer Woche wurde das Urteil des Landgerichts Saarbrücken dann auch rechtskräftig.
Kostel R kommt also für 13 Jahre und 6 Monate hinter Gittern. Das heißt, er sitzt heute immer noch im Gefängnis, oder?
Er sitzt heute immer noch, wobei man wissen muss, er ist am 1.7.2013 in der Schweiz festgenommen worden wegen diesen zwei Raubüberfällen zum Nachteil der Rentnerinnen und wurde in der Schweiz zu 10 Jahren Freiheitsstrafe wegen diesen Raubüberfällen verurteilt. Dann war es so, dass er hierhin überstellt wurde zur Durchführung der Hauptverhandlung, ist dann nach der Hauptverhandlung wieder in die Schweiz überstellt worden, wo er dann weiter seine 10 Jahre verbüßt hatte. Und ist dann, nachdem er diese Strafe zu großen Teilen verbüßt hatte, im Jahr 2021 ausgeliefert worden an Deutschland, um hier diese Freiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten zu verbüßen. Diese Freiheitsstrafe verbüßt er auch heute noch. Allerdings hat er beantragt, dass er diese Strafe in Rumänien verbüßen kann. Und dieses Recht hat er als EU-Bürger. Und insofern wurde er letztes Jahr auch nach Rumänien überstellt, wo er dann die 13 Jahre und 6 Monate aus dem Urteil des Landgerichts Saarbrücken auch heute noch verbüßt.
Also er sitzt gar nicht im Saarland im Gefängnis, sondern in Bukarest wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Okay. Ein verrückter Fall. Hatten Sie schon mal so etwas Vergleichbares, ehrlicherweise, in Ihrer beruflichen Laufbahn? Sie, Herr Naseri, hatten ja eben schon gesagt, dass mit dem Armband, das ist sowas Wirres, das hätten Sie nie erlebt bisher. Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Jochims?
Nein, hatte ich nicht, zumal diese Ermittlungen über viele, viele, viele Umwege und auch Zufälle letztendlich zu diesem Ergebnis geführt haben. Also da gehört schon auch ein Quäntchen Glück dazu. Aber wie so ein Sprichwort schön sagt, nur der Tüchtige hat Glück. Wenn man also nichts unversucht lässt und dann eröffnen sich einem auch hier und da neue Dinge und neue Ermittlungsansätze, die dann auch möglicherweise zu einem Ergebnis führen können. Aber wie gesagt, es war auch sehr viel Zufall und sehr viel Glück dabei. Aber diese Dinge kann man nur dann erreichen, wenn man also auch hartnäckig an einer Sache dann dran bleibt und auch dran bleiben kann.
Das stimmt. Vor allen Dingen auch, dass die zwei Zeugen, Julian I. und Mandalin R., eben auch ausgesagt haben, ohne die beiden hätte es nicht geklappt.
Genau.
Ja, Kommissar Zufall, Herr Jurups hat es ja schon gesagt, also manchmal ist es schwierig, manchmal ist es leicht. Es hätte hier auch sehr leicht sein können, denn, das ist noch gar nicht erwähnt worden, es war so, dass unter der Leiche nämlich der Handschuh gefunden wurde, den der Täter getragen hatte. Und da hatte man im Prinzip im sehr frühen Stadium schon gedacht, gut, wenn der Täter den Handschuh unter der Leiche vergisst, dann ist es nur eine Sache von Tagen, bis man durch die DNA-Auswertung dann an den Täter kommt. Allerdings, ja, in dem Fall hatte man kein Glück gehabt, denn im Handschuh wurden keine DNA-Spuren detektiert. Insofern musste man den Umweg gehen über jahrelange Ermittlungen und ja, ich bin auch einfach nur auch nach über 10 Jahren wirklich stolz und glücklich, dass wir das aufklären konnten, weil das doch ein gravierendes Verbrechen war und das eigentlich unerträglich wäre, wenn das nicht aufgeklärt worden wäre.
Dann danke ich Ihnen beiden für diese wirklich spannende Geschichte. Und für diesen Fall, der ja sehr kurios aufgelöst wurde, dass man einfach nach 1,5 Jahren immer noch dieses Goldkettchen gefunden hat in einem Gullischacht. Vielen Dank Ihnen beiden.
Bitte schön.
Bitte.
Und wir haben natürlich auch wieder ein Lesestück zu dem Fall für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Und falls Sie einen Fall kennen, den wir hier unbedingt mal besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de oder per Instagram und Facebook Direktnachricht. Wir freuen uns auch generell über Feedback. Bewerten Sie uns doch gerne bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören. In 2 Wochen gibt es dann eine neue Folge Tatort Saarland. Bis dann.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ Plus Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.